Auszug aus dem Buch Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Rechtzeitig tanken. Liebe ist wohl in allen Sprachen eines der wichtigsten, aber zugleich auch umstrittensten Worte. Sowohl die weltlichen als auch die religiösen Denker sind sich darin einig, dass die Liebe die Hauptrolle in unser aller Leben spielt. Tausenden von Büchern, Liedern und Filmen hat sie zum Erfolg verholfen. Philosophien und theologische Systeme haben der Liebe höchste Priorität eingeräumt. Und Jesus, der Begründer des christlichen Glaubens, wollte, dass sie zum Erkennungszeichen seiner Anhänger wird. Psychologen haben herausgefunden, dass der Wunsch nach Liebe und Zuwendung zu den Grundbedürfnissen des Menschen zählt. Für die Liebe überwinden wir die höchsten Berge, überqueren wir Meere, wandern durch die Wüsten und erdulden unsägliches Leid. Ohne die Liebe werden Berge plötzlich unbezwingbar, Meere unbefahrbar, Wüsten unerträglich und die Last des Lebens zentnerschwer. Der christliche Apostel für die Heiden, Paulus, pries die Liebe, indem er darauf hinwies, dass alle menschlichen Errungenschaften letztlich wertlos sind, wenn deren Grund nicht die Liebe ist. Er kam zu der Erkenntnis, dass in der letzten Szene des Menschheitsdramas drei Akteure übrig bleiben würden: Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber das Größte ist die Liebe. Der Begriff Liebe hat zwar in allen Gesellschaften seinen festen Platz, aber eindeutig definiert hat man ihn eigentlich nie. Wir benutzen das Wort auf sehr unterschiedliche Weise. Wir sagen, ich liebe Hunde, und im gleichen Atemzug bekunden wir, ich liebe meine Mutter. Wir sprechen von unseren geliebten Hobbys, Schwimmen, Skifahren, Jagen. Wir lieben Gegenstände, Speisen, Autos, Häuser. Wir lieben Tiere, Hunde, Katzen und auch die Schnecke im Einmachglas. Wir lieben die Natur, Bäume, Wiesen, Blumen und das Klima. Wir lieben Menschen, Mutter, Vater, Sohn und Tochter, Eltern, Ehepaar und Freunde. Und manchmal lieben wir sogar die Liebe selbst. Das ist eigentlich auch schon alles verworren genug. Aber das Wort Liebe muss auch noch für die unterschiedlichsten menschlichen Verhaltensweisen herhalten. Das habe ich nur ihr zuliebe getan, sagen wir und begründen damit so vieles, was wir tun. Ein Mann hat ein Verhältnis und nennt es dann auch noch Liebe. Der Prediger aber spricht von Sünde. Die Frau des Alkoholikers kehrt die Scherben vom letzten Anfall ihres Mannes auf. Sie nennt es Liebe. Doch der Psychologe spricht von Unterwürfigkeit. Die Eltern geben alle Wünsche ihres Kindes nach und nennen es Liebe. Die Familientherapeutin aber nennt es unverantwortliche Erziehung. Zweck dieses Buches kann es nicht sein, all diese Unklarheiten zu beseitigen. Wir wollen aber klären, welche Art von Liebe grundlegend für unser seelisches Gleichgewicht ist. Kinderpsychologen bestätigen, dass jedes Kind bestimmte Grundbedürfnisse hat, die gestillt werden müssen, wenn es seelisch stabil aufwachsen soll. Aber keines dieser Bedürfnisse ist wichtiger als die Sehnsucht nach Liebe und Zuneigung. Jedes Kind muss spüren, dass es gewünscht ist. Es muss sich irgendwo geborgen fühlen. Erfährt das Kind genug Zuneigung, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach ein verantwortungsbewusster Mensch werden. Doch ohne diese Liebe vereinsamt der Mensch emotional und gesellschaftlich. Das folgende Bild hat mir von Anfang an gefallen. Im Inneren eines jeden Kindes befindet sich ein Tank für Gefühle, der mit Liebe gefüllt werden muss. Wenn ein Kind Liebe erfährt, wird es sich normal entwickeln. Doch wenn der Liebestank leer ist, wird es sich auffällig verhalten. Viele Verhaltensstörungen bei Kindern sind denn auch auf einen leeren Liebestank zurückzuführen. Es waren die Worte von Dr. Ross Campbell, einem Psychiater, der sich auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert hat.